Lenny, wen findest du toller? Mhm. Owen Wilson oder Damon Targaryen?
Oh, wow. Boah, das ist eine schwierige Frage. Sind beide sehr blond.
Mhm. Aber wer ist blonder? Schon du.
Ist es so frech?
Marius, würdest du sagen, Lenny ist blond?
Ja.
Was?
Das ist blond.
Danke.
Nein.
Das haben wir jetzt hier endlich mal.
Ja, du bist aber auch blond.
Ja, es gibt so eine Skala von Friseuren. Also Friseure haben so eine Farbskala und da bist du in der blonden Kategorie noch drin.
Ja, aber
ich, also bis braun ist sehr. Aber nach dieser offiziellen Friseurskala, ja. Lenny. Du musst das einfach akzeptieren. Du bist ein Targaryen.
Ja.
Ja, nee, also ich will mal kurz an alle Leute,
Bastard, die was mit
Hairstyling zu tun haben, so, ich will euch euer Handwerk nicht absprechen, aber kriegt mal euren Shit together mit dieser Skala. Also die ist falsch.
Du willst einfach nur nicht dieses Label haben, oder?
Nee, will blond. Ich nicht. Also, okay. Da muss ich jetzt direkt auf Damon Targaryen zu sprechen kommen. Ja. Ich verstehe deine Obsession nicht so ganz, Xenia.
Oh, also zur Klärung. Lenny und ich haben gestern die ersten beiden Folgen House of the Dragon zusammen geguckt. Das heißt, du bist nicht up to date mit der Staffel, mm-mm, aber dich hat das Fieber gepackt. Nicht das Damon Targaryen-Fieber, aber das House of the Dragon-Fieber?
Das stimmt, das hat mich, das ist in meine Blutbahn geschossen. Und war halt so, Jonas hatte irgendwann mal hier im Büro eine Einstellung aus House of the Dragon drin und da war ich so, sieht so gut aus,
möchte
ich mir jetzt eigentlich angucken.
Sieht doch gut aus.
Und ich wollte halt up to date sein, irgendwann jetzt mit Staffel 3, das heißt, ich habe also angefangen, Staffel 1 zu gucken, bin richtig gehookt. Ich darf aber nur noch Folge 3 alleine gucken, weil Folge 4 und 5 müssen wir dann wieder zusammen gucken, hast du gesagt.
Ja, ist es? Ja, also Folge 5 ist meine Lieblingsfolge aus der ersten Staffel oder vielleicht sogar von House of the Dragon generell. Und ich finde, die 4 und 5, da wird das Drama nochmal erhöht. Deswegen, also ich sitze ja dann eh neben Lenny und gucke ihn so von der Seite die ganze
Klassiker.
Zeit an und will das nochmal durch ihn miterleben, weil ja, du hast auch irgendwie ein, zweimal gesagt, ah krass, dass du so voll gespannt bist, was passiert.
Ja.
Und oh, ich war so neidisch. Ich würde so gerne nochmal nicht wissen, was passiert, die Bücher nicht gelesen zu haben oder das Buch. Ja.
Ja.
Aber Lenny, hast du so Wissensschnipsel, die du hier mitbekommst, denkst, ach, das ist das oder das ist der?
Zero. Also wirklich, sobald House of the Dragon erwähnt wird, ist bei mir auf Durchzug
zip, ja.
Wirklich. Also da kriege ich nichts mit. Jetzt möchte ich aber alles mitkriegen. Also ich finde es halt so cool, vor allem als Person, die halt so nichts aus diesem riesigen Universum mitbekommen hat, außer jetzt Night of the Seven Kingdoms. Und da muss ich sagen, es funktioniert auch hervorragend, wenn man wirklich nichts gesehen hat, weil diese Geschichte an sich funktioniert einfach perfekt, weil die ist so dramaturgisch, spitzt die sich so toll zu und legt halt schon in der ersten Folge so krasse Bausteine dafür, wie das ablaufen wird. Und ich bin gefesselt und ich will weitergucken. Also ich muss sagen, ich finde es brutaler, als ich gedacht hätte.
oh, sweet summer child.
Ja, aber es geht wahrscheinlich noch ordentlich ab, aber ich muss auch sagen, das hat mich gar nicht so, also da bin ich so... Ich checke, dass es für viele so der Reiz davon auch ausmacht, aber da war ich so, nee, ich will mehr Drama. Das ist für mich das Geilste eigentlich.
Keeping Up with the Targaryens. Einfach eine Sitcom über die royale Familie.
Würde ich gerne sehen.
Ich kenne so eine Reaction-Kamera, wenn hier so King's Landing passiert und sowas in Staffel 2.
Es sagt mir halt auch alles nichts, ne? Das ist lustig.
Also Königsmund ist die Hauptstadt.
Ach ja, ich.
Aber ich meine was anderes.
Ja, ja.
Wobei, du weißt aber, was ich meine, ne?
Ach so. Ja,
passieren Dinge. Und das fand ich schon sehr brutal.
Ja, das stimmt. Ich meine aber, Game of Thrones in seinen brutalsten Momenten ist immer noch ein Ticken schlimmer, finde ich, als House of the Dragon. House of the Dragon hat eine andere Brutalität. Also ich finde gerade in der ersten Folge, kleine Spoilerwarnung jetzt für Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, aber da geht es ja auch um eine schlimme Geburt und da stirbt ja auch die Mutter von Rhaenyra.
Das ist wirklich, das war... Nicht nett. Also ich muss halt auch sagen, also mir fällt schon auf, so die Männers in der Welt von Westeros sind allesamt eigentlich durch die Bank weg nicht die nettesten und eigentlich Arschlöcher. Kann man so sagen.
Ja. Also das ist auch in House of the Dragon nochmal prägnanter, finde ich. Also in Game of Thrones auch, aber in House of the Dragon nehmen wir auch mehr die Perspektive ein von den weiblichen Figuren.
Deswegen. Da kann man noch mehr Arschlöcher.
Ja, das glaube ich. Also
es gibt immer ein größeres Arschloch.
Es kommt eine neue Staffel, ein neues Arschloch. Also es ist wirklich, auch bei Game of Thrones, dass du denkst, so, boah, das kann ja nicht. Und dann so, boah.
Nach Joffrey kommt noch Ramsay. Wer hätte das?
Das Ding ist, das ist das, was ich von Game of Thrones früher immer mitbekommen habe, dass sich alle über Joffrey aufgeregt haben. Also das ist so das Einzige, was ich so außerhalb davon mitbekommen habe. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich die allerschlimmste Figur aller Zeiten.
Nee. Also ich finde,
die
allerschlimmste Figur aller Zeiten ist...
aller Zeiten, okay.
Das ist deine Schlimmste aus Game of Thrones?
boah, das ist schwer, weil es gibt ja gewalttätige Personen, aber so Leute mit Macht und die dann...
In den Büchern ist es eigentlich Euron, also Euron Greyjoy. Der ist schon ein Wichser. Der ist eigentlich, würde ich behaupten, schon mit Abstand richtig schlimm. Und der Euron in der Serie ist einfach nur lachhaft.
Ja, der ist wirklich entcoolt also, worden.
Der ist dann der eher ist scheiße, nerft. Ja, dich das aufregt.
Okay, aber so dann innerhalb des Serienkontextes?
Ich würde schon sagen, Ramsay ist ein Ticken schlimmer als Joffrey.
Ramsay ist schon... Aber Littlefinger ist halt auch so, weil... Aber das ist ja so hintenrum, das ist das Ding.
Ja, der ist ja so aber, der Schemer, also der im Hintergrund die Fäden zieht. Aber er ist auch, also, ja,
ein bisschen
unangenehm.
Ja, ich also glaube, bei Ramsay zieht sich ja, da gibt es überhaupt irgendeinen Moment, wo man denkst, ah ja, gut.
Ja, ja genau. Bei Joffrey hast du immer noch, also er ist so ein Muttersöhnchen und er ist zwar grausam, aber er ist nicht so sadistisch oder so.
Doch, so nicht so.
Ja, nicht ja, gut, so im wie Fall Ramsay. Das ist aber, dieses, okay, also, in welcher Skala siehst du das jetzt?
Mit der Armbrust naja. Und...
Okay, Lenny kann nicht mitreden.
Ich kann nicht.
Lass uns diese Debatte... Schreibt doch mal in die Kommentare, wen ihr am schlimmsten findet. Ja, Cersei zählt nicht, weil mit ihr fühlen wir teilweise mit.
Ja. Ich bin gespannt, was für eine Richtung sich das entwickelt. Ich werde heute auf jeden Fall noch Folge 3 mit ballern und dann muss ich jetzt
auch. Ich bin so gespannt, was du am Ende sagst, was du, wie du die zweite Staffel auch findest, ob du unsere Kritik zustimmst und.
Ja, garantiert. So.
Wie schnell ballerst du das jetzt durch?
Also ich muss aber neben Xenia aus dem Urlaub wieder zurückkommen, damit ich 4 und 5 gucken kann. Also ich beschwöre dich diesmal bei Xenia, nicht bei mir.
Hey, diesmal ist auch viel cooler, mit mir das zu gucken.
Ja, ja natürlich. Ich auch. Das wird schon mal schon
cool. Ja, Staffel 1 macht schon Spaß.
Ja, nö, ich bin sehr gespannt. Also ich finde es wirklich gut und ich möchte auch up to date sein. So, mich mal mitreden können. Möchte mal sagen, boah, das war wirklich geil.
Das beste Game of Thrones hast du halt schon gesehen, ne?
Ja? Achso, ne,
das ist ja. Also finde ich so.
Ja, nee,
viel besser als House of the Dragon.
Find ich gut.
Nö, ich mag House of the Dragon Staffel 1 mehr.
Ja, ich finde Staffel 1 ist echt gut. Aber mit Staffel 2 ja jetzt bei mir echt so ein bisschen so.
Ja, verstehe.
Aber ich werde, im Gegensatz zu dir, werde ich ja die ganze Zeit hier so ja, Staffel, da muss das und das passieren. Es wird groß und dann so. Ja, die Showrunner haben sich was anderes überlegt, ja.
Warte mal ab.
Also ich muss sagen, ja, ich kann ja wirklich nur als absoluter Laie reden, aber ich finde, das sind so zwei Serien, die sehr für sich stehen. Also ich finde, die kann man so kaum vergleichen, auch wenn ich so meine Qualitäten an, wenn so Night of the Seven Kingdoms so für mich mein Interesse auch an diesem Franchise so richtig geweckt hat, muss ich aber trotzdem sagen, finde ich House of the Dragon bisher auch eigentlich so faszinierender, weil die Welt, glaube ich, einfach cooler ist und die Geschichte einfach dramatischer ist.
Aber es ist größer, es ist pompöser.
Genau, da gibt es ja viel mehr Scale und auch alleine die Drachen. Also ich finde, das ist so ein krasses Asset von der Serie. Und ich finde, das vergisst man auch voll oft, wenn man dann so in Staffel 3 unterwegs ist und dann nimmt man das als so gegeben an und dann merkt man nochmal, wie viel Detailarbeit und wie viel Persönlichkeit die Drachen haben und auch noch mal viel mehr Persönlichkeit als Drogon, Viserion und Rhaegal, also in Game of Thrones. Ja. Weil das war einfach so ein Copy-Paste-Drache vom Design her. Und ich finde das, also jedes Mal, wenn ich so einen Drachen fliegen sehe in House of the Dragon, danke ich den 7. Das ist
schon krass. Die sind so alle krass. Also Staffel 2 ist voll mit geilen Drachenzähnen. Ja. Also
ja. Freu dich darauf.
Hat mich vollends abgeholt.
Aber was holt uns denn jetzt hier in diesem Podcast diese Woche ab? Worüber sprechen wir da?
Wir reden über Sachen, die wir zuletzt geschaut haben, über. Eine kontroverse Sache ist sogar dabei. Dann reden wir natürlich noch über die Wochenstarts und alles Mögliche zusammengeklatscht nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Habt ihr von der News mitbekommen, dass A24 und Google eine Partnerschaft mit KI abgeschlossen haben, also in der KI-Forschung? Und es geht irgendwie darum, dass A24 gemeinsam mit Google neue KI-gestützte Technologien für Filmemacher entwickeln will. Und das gibt jetzt ganz, ganz viel Backlash, auch von A24-Fans, weil die sagen, oh mein Gott, dieses Image von dem Indie-Studio hat A24 schon lange nicht mehr und jetzt wird mit KI zusammengearbeitet, beziehungsweise wird an KI gearbeitet. Es ist aber auch irgendwie so, dass A24 in dem Deal Google keinen Zugriff auf die Inhaltsbibliothek oder die Daten von A24 gegeben hat. Also da sagen auch viele, das könnte auch so KI-Deals mit Unternehmen revolutionieren, weil A24 einfach sehr, sehr gute so Richtlinien für sich rausgeschlagen hat. Ich bin da auch ein bisschen wenig drin in dem Thema. Ich habe mir das auch nur angelesen. Aber ja, was haltet ihr davon? Findet ihr das überraschend von A24?
Das kam ja gestern Abend kam ja diese News raus, ne? Also heute, das ist relativ frisch alles. Ich war ein bisschen überrascht, warum Google gerade auf A24 zugegangen ist, was so deren Verkaufsargument ist, warum die nicht in ein anderes Studio gegangen sind. Und ich frage mich halt, was die daraus machen werden. Erstmal, boah, ich finde es auch irgendwie nicht so geil. Also was soll das? Sie sollen sich mal auf normale Filme konzentrieren. Das können sie. Schon vorher im Vorlauf dieses Podcasts gesagt, vielleicht kann man irgendwann so ein A24-Tool runterladen, dann gibst du da ein Skript ein und kannst deinen eigenen A24-Film bauen. Ganz billig. Hauptsache das A24-Logo klatscht davor. Also ich bin skeptisch. Also vielleicht noch ein paar Details mehr, aber boah, war auch nicht überraschend, dass die Leute das wirklich haten. Also
ja, das ist ganz interessant, wenn du wirklich so jeden A24-Instagram-Post anschaust, so der letzten paar Tage, ist wirklich so, die Top-Comments immer so, fuck you und alles Mögliche, so halt wegen dieser AI-Sache. Und ich muss auch sagen, ja, ich finde es ein bisschen seltsam. Ich glaube, das ist auch gerade so, alles entsteht so im Fahrwasser von Backrooms, weil es so wahnsinnig erfolgreich war und A24 sich damit auch nochmal mehr Prestige eingeheimst hat. Ich finde es auch so interessant, weil Kane Parsons ja in jedem, also so gefühlt Interview zu Backrooms nochmal sich gegen KI ausgesprochen hat und dass er so gesagt hat, dass es so eine große Gefahr für die Kunst ist und dass es wirklich so für Slop hält. Und das finde ich dann so sehr interessant, dass dann das Studio, was seinen Film umgesetzt hat, dann ist so, ist, nee, komm, lass mal in KI-Forschung reinstecken. Und natürlich kann KI auch hilfreich sein und sonst irgendwas, aber ich finde es gerade halt eben so in einer kreativen Bereich ist es halt immer auch wirklich mit einem sehr kritischen Auge zu betrachten. Und ich finde auch so dieses, was man über A24 ja auch immer so sagt, oh mein Gott, ja, die sind ja noch so ein richtiges Indie-Studio, müssen wir ja wirklich sagen, so A24 ist schon seit Jahren so kein Indie-Studio mehr. Ja. Also die sind jetzt im Vergleich zu Universal und sonst irgendwas, sind die immer noch sehr klein, aber die sind auch nicht mehr, also die haben sich schon wirklich gemausert zu einem Studio, was wirklich
im Mainstream angekommen.
Ja, da ist ja auch nicht mehr jeder Film Peak, muss man sagen. Ne? Ja. Nee, aber so A24 kommt geil. Und ja, natürlich, aber
ja,
ist trotzdem der übliche Weg des Kapitalismus.
Ich meine, sie stehen ja schon auch durch Backrooms jetzt wieder für auch Projekte, die risikoreicher sind als jetzt vielleicht ein Warner Brothers oder ein Universal. Und ich finde, dafür schätze ich A24 noch, aber ich bin auch mal gespannt und ich würde das auch prinzipiell ablehnen, sowas zu fördern und darauf zu setzen. Ich musste immer an dieses, also auf KI, ich musste immer an dieses Zitat aus Hex denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber da hat die Figur von Hannah Einbinder hat so einen Monolog über KI und dann sagt sie so, ja, ihr tut immer so, also diese ganzen Leute in diesen Entscheidungspositionen, als wäre KI diese unaufhaltsame Lawine, die auf uns zurollt, also die das moderne Wissen und wir können uns davor nicht verschließen und wir müssen da mitgehen, so als wäre das so eine, wie nennt man sowas, also das wäre so eine Regel, an die man sich halten muss, aber eigentlich sind wir ja diejenigen, die das entscheiden sollten und wir können uns darüber auch emanzipieren und uns einfach dagegen wehren, also es gibt ja auch führende KI-Unternehmen, die jetzt schon vor diesem Fortschritt von KI warnen und sagen, dass es irgendwie unaufhaltsam ist und auch außer Kontrolle geraten kann. Und ich finde, wenn das schon Leute sagen, die an KI arbeiten und die Vorsitzende von KI-Unternehmen sind, dann muss ich schlucken.
Es ist ja immer dieses einfach, na, es macht ja hier, wir müssen mitfahren, sonst macht es wer anders. Ja, gut, das ist halt die billige Ausrede zu sagen, oh ja klar, können wir richtig viel Geld damit machen.
Ja, eben. Und wir sind ja Verteidiger der Kunst. Und darum soll es jetzt auch gehen, weil wir haben uns auch Kunst reingefahren, oder?
Ah, wow. Schauen wir mal.
Ah. Lenny, du nicht.
Ja.
Antikunst.
Antikunst. Wir waren letzte Woche im Phantasialand für, für eine Sommerfeier. Und da sind wir als Team hingefahren. Wir hatten eine gute Zeit. Es war viel zu heiß. Mir ging es wirklich.
Vor allem Marius, der Achterbahn hast.
Ja, ich hasse, ich
fahre nicht. Das war immer so schlimm, weil wir hatten alle so Spaß und haben mit Marius auf einer Bank geparkt.
Nein, es war schön, dass ihr Spaß hattet. Es war schön zu sehen.
Okay.
Ich bin ja ein paar Sachen gefahren.
Aber du hast das dich stimmt. Kulinarisch hast du dich eingedeckt.
Aufgefressen. Sag es doch direkt. Nein.
Wir haben doch alle.
Wir haben alle zugeschlagen.
Ich
habe keinen Schoß gegessen.
Ich hatte auch das Soft-Eis.
Stimmt, du hattest Frozen Joghurt.
Frozen Joghurt mit Erdbeeren und Erdbeeren mit Schokozucker.
Hä, geil.
A man of culture.
Kann man nichts gegen sagen. Ja. Wo man aber was gegen sagen kann, vielleicht, ist der Film, den wir uns im Phantasialand angeschaut haben.
Oh Gott.
Es ist nämlich so, dass das Phantasialand ein 4D-Kino hat. Und das ist 2025, wurde das erneuert. Vorher lief da ein Piratenfilm mit auch Leslie Nielsen. Und das ist immer ein bisschen in die Jahre gekommen. Dann haben sie sich gedacht, komm, machen wir das Ganze neu. Und da ist dann der Film Die drei Mausketiere reingekommen. Und ich lese einfach mal kurz die Inhaltsangabe vom Phantasialand vor, damit ihr auch mal versteht, worum es hier so geht. Drei Helden, eine Mission, unendlich viel Spaß. Tief unter Berlin ist der Gefahr, ist die... Meine Güte, die haben die sogar... Nee, meine Güte, ich wollte den Phantasialand schon gerade ankleiden, dass sie einen Rechtschreibfehler hatten, aber das ist bei mir falsch formatiert gewesen. Entschuldigung. Tief unter Berlin ist der Spaß in Gefahr und nur die drei Mausketiere können ihn noch retten. Mutig und beherzt stürzen sich Lotti, Otto und Herbert in eine turbulent witzige Mission für das Gute und ihr seid mittendrin. Ein außergewöhnliches Abenteuer mit der weltweit neuesten 4D-Technik, visuell überwältigend, atemlos rasant, herrlich charmant und vor allem ein grandioser Spaß für die ganze Familie.
Ist das nicht ein Zitat von Marius nach dem Film?
Ich glaube schon.
Klingt ganz normal.
Ich habe meine eigene Review geschrieben.
ja, also man kann inhaltlich sagen, es geht ja um drei Kinder, die so in Mäuse verwandelt werden. Und
wie in Hexen, dachte ich.
Ja, so ähnlich. Und die gehen dann halt in so eine Parallelwelt von Berlin, wo nur Mäuse existieren. Und da gibt es den Oberstinkstiefel. Und der klaut die Spaßkugel. Und die müssen die Spaßkugel zurückholen.
Du bist mein Raketenmann.
Cool ist eine Metapher für Drogen.
Ja. Ich finde, das Schlimmste an diesem Film ist, dass sie nur in so Sprichwörtern sprechen. Also ich habe, glaube ich, keinen einzigen Dialog in diesem Film gesehen, der klang wie, als würden normale Menschen miteinander reden. Ich meine, es waren auch keine Menschen, sondern es waren Mäuse. Aber trotzdem, sie haben die ganze Zeit sowas gesagt wie, weiß ich nicht, der Frühvogel fängt den Wurm. Oder...
Das gibt eine Beule.
Das war mein Lieblingssatz. Das gibt eine Beule, wa? Oh, das ist so super geil, so eine kleine Maus, die die ganze Zeit berlinerisch geredet hat.
Ja, ich finde den Film ja ganz schrecklich.
Ja, ich finde, also ich persönlich fand den auch schrecklich. Wir haben den alle schon vorher auch mal gesehen. Wir wollten unbedingt, dass die Jungs den Film gucken, weil wir gedacht haben, die werden den auch schrecklich finden. Aber Marius fand tatsächlich, dass das ein sehr unterhaltsames Meisterwerk war.
Ich hatte Spaß.
Okay.
Ich hatte wirklich Spaß. Weil ich habe nichts erwartet und es war so ein 4D-Kino. Das heißt, die Sitze haben gerumbled. Man kriegt so Wasserdampf ins Gesicht.
Es war Waterboarding rein.
Es war Waterboarding.
diesmal mehr als beim letzten Mal. Und es roch auch nach Bier, ne? Weil
das Bier spielt eine verdächtig große Rolle in diesem Film. Ja. Aber ich habe nichts erwartet und ich fand's, du hast uns ja vorgewarnt, es wird so TikTokig geschnitten, alles schnell und sowas. Dieser Film wirft einen direkt in die Hand rein, es wird nicht gefackelt, es gibt One-Liner, es geht in die Action, es macht Spaß, es ist ein wilder Ritt.
Nein, du bist
so
unironisch beeindruckt.
Nein, ich beeindrucke, aber es ist so, ja, was erwartet ihr denn von so einem Film? Es war so absurd. Es hat absurd Spaß gemacht, das ist das Ding.
Boah, nee, ich finde schon, also, ne, ich will mich jetzt hier nicht ernsthaft über diesen Film unterhalten, eigentlich, weil ich finde schon, also so, er ist schon sehr krass grenzdebil geschnitten. Also ich finde es schon, es ist das ja nicht.
Eure Generation.
Ich muss schon sagen, ich finde, es ist so gar kein Plot. Also es ist wirklich einfach nur so, Station von Station wird abgegrast. Figuren haben überhaupt gar keine Beziehung zueinander. Also ich meine, ich habe sowieso nichts erwartet von diesem Phantasialand-Film. Aber ich finde, der alte, der hatte ja wenigstens noch einen Ansatz von einem Dialog oder irgendwie einer Storyline. Und das ist ja jetzt einfach nur so, Spektakel, ja. Schnitt,
ja.
Wasser ins Gesicht.
Ja. Berlinerisch.
Ja, genau.
Mit jedem und dabei.
Ich finde, das ist einfach nur so ein... das ist wie so ein Abbild von so Kulturindustrie.
Ja, das ist
absurd. Ich fand ihn absurd.
Ja, ja, war fair. Du hast auch ein bisschen recht. Du hast genauso viel Recht wie wir.
Ich habe ein Gefühl, er ist auf einer Metaebene lustig, dass man sich über ihn also sehr gut lustig machen kann. Und ich finde, er ist halt wirklich, aber es ist eine totale Reizüberflutung.
Tja.
Das Ding ist, weswegen ich auch über diesen Film reden wollte, ist, ich habe krasse Insider-Infos bekommen.
Oh.
Ich habe eine Insta-DM erhalten. Und... Vom Chef von Phantasialand. Nein.
Von der einen Maus.
Nein.
Bürgermeister.
Nein, von Simon.
Herbert.
Simon die Maus.
Simon. Von Simon. Und an dieser Stelle müssen wir bitte alle in die Kommentare schreiben: Simon, mein Löwe, mein Bär.
Ich dachte, meine Maus.
Simon, mein Löwe, meine Maus. Meine Maus, geht auch. Vielen lieben Dank, Simon, weil er hat wirklich krasse Arbeit geleistet. Er ist nämlich die Person, der wir zu verdanken haben, dass die drei Mausketiere auf Letterboxd ist. Er hat den da eigenständig hochgeladen und der hatte aber auch eine Mission damit. Er findet nämlich auch, dass dieser Film eine Frechheit ist. Er ist richtig erbost gewesen, er hat mir richtig langen Text darüber geschrieben, warum ihn dieser Film so wütend macht und ich check's komplett. Und er hat sich aber so ein riesiges Rabbit Hole gestürzt, weil es gibt ja keine Details über den Film. Es gibt keine Credits, was ein bisschen sass ist, finde ich auch.
Oh ja, das ist
und
krass.
Dann hat er...
Wie viele Leute wurden da ausgebeutet, würde ich wissen?
Das ist die gute Frage.
Zwei.
Und...
Ja,
und
Lennys und meine Zeit wurde
ausgemacht. Wow.
So nämlich. Simon hat sich auf jeden Fall in dieses Rabbit Hole gestürzt, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und Simon hat Kontakte ins Phantasialand zu Mitarbeitenden und ein paar Infos bekommen.
Zu den Drachen im
Phantasialand. Das sind jetzt wirkliche Insider-Infos aus dem Phantasialand, du hast nicht übertrieben.
Nein, ich
das
habe nicht übertrieben. Was geht aber jetzt auch ab, alles ein bisschen, ne, um Simon rechtlich in Schutz zu nehmen. Alles Quelle, trust me, bro. Und alles nur mutmaßlich. Ne? Ich will, dass Simon in keine...
Wollen das ist schon die Klage
Simon,
hier.
Wollen wir nicht Simon entfremden?
Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn gefragt.
Okay. Ist das unser ZDF-Elon-Musk-Moment?
Wahrscheinlich, vielleicht.
Das sind die Phantasialand-Papers.
Ja, wer weiß es.
Jetzt kommt's. Okay, drop den Shit.
Stammt das Skript nämlich von der Marketingchefin vom Phantasialand höchstpersönlich.
I believe.
Und der Film wurde von einem Produktionsstudio aus Indien gemacht. Und es war anscheinend sehr, sehr viel KI im Spiel. Und
ja, das wundert mich jetzt nicht. Meine Kinnlade bleibt oben.
Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Das ist leider alles, okay, was ich rausgeholt habe.
Es ist aber so... Ob wir es nicht nachzuweisen, aber es ist...
Ja, ich weiß. Aber ich finde auch so, es ergibt jetzt alles so Sinn, dass dieser Film so wenig Sinn ergibt.
Ja, weil wenn das mit einem Chat-GPT-Skript geschrieben wurde, sowas magst du also, Markus.
Ja, ich liebe es. Nee, ich hab direkt auch nach dem Film gedacht, boah, mit KI, ne, die droppen, sie können einfach sagen, jede Woche ein neuer Film oder rotieren hier 20 Filme, durch die einfach durch die A24-Google-KI gejagt worden sind.
Ja.
It's gonna happen, A24 im Phantasialand.
Ja.
Ja, voll. Also ich würde auch eine Petition unterschreiben, die im Phantasialand einen neuen Film zeigt, weil das Kino ist eigentlich richtig nice und ich habe mir immer so vorgestellt, boah, was ist, wenn die dann einfach die Rechte von so Shrek,
boah,
so und dann immer wieder Shrek jedes Mal, da würde ich auch dreimal pro Tag reingehen.
Same. Also ich finde auch so, man
ganzen muss... Ganzen Shrek oder so ein Kurzfilm von Shrek?
Ganzen?
Ja, so ist echt teuer. Echt teuer.
Ja, ich finde, okay, auch so, dann riecht es so nach Sumpf.
Aber warum haben die denn keinen Film über ihre Drachen? Die haben doch so, das Phantasialand hat ja so,
aber die haben auch
Drachen als Maskottchen.
Ja.
Warum
gibt's aber da? Maus aus Schokolade gibt es ja auch.
Da war ich auch drin.
Ja.
Hm.
Ja.
Also irgendjemand richtig, also wir sind da durchgefahren und dann hatten wir so einen Highscore-Alper, weil das schon mal gespielt hat, am meisten gehabt, so 100. 18.000 Punkte, ich kam dahinter mit 111.000 Punkte, Jonas 80.000, sowas. Und dann fährst du so ans Letzte und dann kommt so der Oberhighscore, 860.000 Punkte. Und
vom
so,
Oberstinkstiefel.
What the fuck? Also wie krank muss man da ballern? Also, für alle, die es nicht kennen, man fährt in so Wagen und hat vorne so eine Spritztülle, muss man so dran ziehen und man hat eine 3D-Brille auf und dann fährt man immer so drum, auf Leinwände und dann sind da so Mäuse, die rumspringen, muss die alle abschießen. Ist ein Rail-Shooter. Mit Mäusen. Ja, man kriegt Punkte für jede abgeschossene Maus und so. 860.000 Punkte ist einfach krank.
Hm. Das war bestimmt auch die Marketingchefin, das einfach alles
so durchgefahren hat. Und dann.
Ja, ja.
Sie hat einfach so einen Hass gegen Mäuse.
Wahrscheinlich.
Kommt aber,
deswegen war sie so dieser schlimme Chat-GPT-Film, der wird über Mäuse gehen.
Ey, so, alles wie gesagt nur mutmaßlich. Wir haben keine Ahnung, wie es wirklich ist, aber ich würde mal sagen, Phantasialand haut doch einfach mal Credits zu dem Film raus. So.
Stimmt, wir fordern das jetzt. Ja. Transparenz.
Letterboxd geschafft, jetzt fehlt noch
auf IMDb. Auf Letterboxd könnt ihr auch alle mal reingehen und eine Wertung da lassen. Also könnt ihr mal entscheiden, was ihr für eine Wertung gibt.
Cinema Flashback.
Und was habt ihr so in letzter Zeit noch geguckt?
Ah.
Boah, ich will kurz darüber reden. Ich habe das Serienfinale zu Widow's Bay geguckt.
Mm.
Und Widow's Bay ist ja eine Apple TV Plus Serie und die Macherin heißt Katie Dippold. Die hat unter anderem als Autorin bei Parks and Recreation gearbeitet. Und Widow's Bay hat sich für mich zu einer meiner Lieblingsserien gemausert, dieses Jahr. Gemausert.
Maus gezeichnet.
Wenn das die Managerin hören würde.
Die Maus aus was
abgesehen. Okay. Ja, Hauptrolle spielt Matthew Rhys. Den kennt man unter anderem aus The Americans. Da mochte ich den schon sehr gerne. Mhm. Und er spielt hier den Bürgermeister einer Kleinstadt in Neuengland. Das ist eine kleine Insel, auf der es spukt. Und das entwickelt eine spannende Dynamik, weil er unbedingt will, dass diese Insel zum neuen Martha's Vineyard wird. Also er möchte, dass da ganz viele Touristen hinkommen und dass das populär wird, weil er will die Insel lebhafter machen und er hat so einen Teenager-Sohn und deswegen ist das so sein großes Ziel und er ist auch ziemlich so wahnhaft dabei. Und womit er aber nicht gerechnet hat, ist, dass es eben auf dieser Insel spukt und dass dann ganz viele Leute verschwinden. Und das ist halt so eine einfache, aber smarte Idee, die so gut funktioniert, weil die Serie ist so ein sehr seltener Mix aus Comedy und Horror. Und ich finde, dass dieses tonale Changieren schafft diese Serie so krass gut. Ich war wirklich jede Folge fasziniert und involviert. Und ich, klar, das ist immer so Monster of the Week mäßig, also so wie bei Supernatural oder sowas, dass jede Episode so ein neues Monster auftaucht oder sowas Übernatürliches. Deswegen unterscheiden sich die Folgen auch von der Qualität. Aber eine Folge, wo es unter anderem um Patricia geht, das ist eine Angestellte, also die da auch arbeitet und so eine sehr kuriose Figur auf der Insel, die wird gespielt von Kate O'Flynn. Und ich will hier kurz mal Lob aussprechen für Kate O'Flynn. Sie macht das so großartig. Also diese Figur Patricia ist wirklich eine der coolsten Figuren, die ich seit langem gesehen habe im TV. Und ich kann eine große Empfehlung aussprechen. Ich habe auch schon ein Social Media Piece dazu gemacht und auch Jonas, meine ich, hat auch die Serie mal empfohlen hier im Podcast. Aber ja, ich habe auch echt gedacht, wie kann diese erste Staffel noch gut enden? Und das Staffelfinale lief dann eben letzte Woche. Die kam immer mittwochs wöchentlich raus auf Apple TV. Und ich wurde nicht enttäuscht. Das Einzige, was man anmerken muss, es ist so eine typische Streaming-Serie, die offen endet, dass man noch eine zweite Staffel machen kann. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass hier sich wirklich was überlegt wurde auch, wie man das Konzept auch noch auf eine zweite Staffel übertragen kann. Und weil es dieses Monster of the Week-mäßige hat, funktioniert es auch richtig gut. Also ich habe Lust, mir eine zweite Staffel und eine dritte vielleicht noch davon anzugucken, wenn es gute Ideen bereithält. Deswegen guckt Widow's Bay.
Okay. Ich habe die ersten vier Folgen auch geguckt und ich muss auch weiter gucken, weil ich finde, es ist so dieser wirklich perfekte Balanceakt zwischen Comedy und Horror.
Ja.
Und es wird ja oft, also im Internet, ich habe immer noch nicht Twin Peaks geguckt, aber es wird sehr häufig mit Twin Peaks, habe ich ein Gefühl, so verglichen vom Vibe her.
Ja, also ist es auf jeden Fall klamaukiger als Twin Peaks und nicht so mysteriös, aber ich finde gerade, wenn dann dieses Horrorelement sich ab Folge 3 so entfaltet, dann ist es schon, kann sich das wirklich sehen lassen und auch mit so Horrorfilm vergleichen von dem Gruselfaktor her. Also es wird dann eher, weil du es gerade nicht erwartest, weil der Ton in den Anfangsfolgen sehr lustig ist, erwischt dich das so richtig kalt. Und ich finde auch diese hier so Kleinstadt am Wasser, wo man dann irgendwie sich so Folklore und Mythen erzählt. Oh, das ist so geil. Oh, ja, in meine Adern, bitte.
Finde ich ja generell toll.
Ich will diese Serie auch nochmal rewatchen, wenn es Herbst wird und man dann...
Die neue Herbstserie.
Die Kürbisse rausfällt. Vergiss
Gamer Girls. Wir gucken Horror.
Sehr gut.
Ja.
Ja. Aber Marius, was ist bei dir?
Ich habe mich auch in Gefilde gewagt, von denen ich dachte, komm, ist nicht so mein Genre. Mhm. Aber springst du mal rein. Vielleicht wird es ein bisschen grauselig für mich. Ich habe mich an Power Ballad gewagt, der neue Film von John Carney mit Paul Rudd. Deutscher Titel ist Power Ballad, der Song meines Lebens.
Mhm.
Das ist halt ein Musikfilm, mehr oder weniger. Ja, es geht um Rick Power, deswegen Power Ballad. Mhm. Nicht Max Power leider, aber Rick Power, von Paul Rudd gespielt, ist Hochzeitssänger in so einer Hochzeitsband. Hat vor 15 Jahren mal eine andere Band gehabt, aber ist wegen... hat eine Frau kennengelernt, hat ein Kind bekommen, ist in Irland geblieben, pipapup. Und auf einer Hochzeit lernt er Danny Wilson kennen und der wird gespielt von Nick Jonas und ist einer von den Jonas Brothers.
Krass. Ist aber nicht mein Lieblings-Jonas.
Nee, meiner auch nicht.
Meiner ist der nicht bei den Jonas Brothers ist.
Der jüngste Bruder.
Nick? Nein, keine Ahnung.
Nick.
Nick, wie heißen die denn nochmal?
Also
egal.
Joe, Jonas. Nick und Kevin gibt's. Mein Lieblings ist Kevin. Beste. Kevin ist offensichtlich der Beste. Und ich weiß nicht, da gibt's noch einen jüngeren Bruder.
Ja, aber der macht auch Musik. Aber so, du darfst nicht mitmachen, du bist zu klein.
Lost
egal. Jonas Brother. Der spielt einen Typ, der mal in der Boyband war und jetzt irgendwie so sich davon emanzipieren möchte und kriegt dabei irgendwie keine. Die lernen sich irgendwie auf so einer krassen Hochzeit in so einem Schloss kennen und dann kiffen die zusammen, saufen und jammen so ein bisschen. Und ja, Rick Power droppt so einen Song, den er mal geschrieben hat und wie es kommt, wie es ist. Sie verstehen sich gut, sagen Tschüss. Und dann der gute Danny Wilson klaut diesen Song, weil sein Produzent braucht irgendwas mit Gefühl. Ja, und das findet Rick Power dann nicht so cool und versucht halt irgendwie zu beweisen, dass er diesen Song vor Jahren schon geschrieben hat und es geht ihm hauptsächlich darum, dass ihm halt Leute glauben, also seine Frau glaubt ihm nicht, seine Tochter glaubt ihm nicht. Ja, und dann macht er sich halt auf diese Odyssee zu beweisen, dass es der Song ist, den er geschrieben hat und ja, der Song ist langweilig. also jetzt ist halt dieses Problem, wenn du einen Film über Musik machst, die sehr populär sein soll, die auch in den Charts hochgehen, musst du halt einen geilen Song schreiben.
Mhm. Und da merkt man, dass
der dröselt halt, ja, ist ja okay. Ist jetzt, also der Film ist nicht scheiße komplett, ne? Ist okay, Parrot ist okay. Das ist okay.
Wie ist Nick Jonas? Wichtige Frage.
Oh, evil.
Ja.
Boah, ja, aber ich glaube, das ist ja auch echt.
Das habe ich auch irgendwo auf dem Headset
bekommen.
Evil Aura. Das ist so wow. Also, ganz kurz, kurz geschorene Haare. Und es ist einfach so. Und er singt jetzt auch nicht so geil. Oh, oh, das ist, oh, das ist langweilig. Also sein Gesang ist wirklich nicht.
Okay, Marius entpuppt sich jetzt zu dem Musikkritiker.
Ja, aber sein, also wirklich, also das, also vielleicht liegt es an dem Song, den er singt, oder die Songs, die er da singen soll. Und das ist, boah, ist das weich geworden. Das hat überhaupt keine.
Marius ist keine so Dieter Bohlen einfach.
Du, boah, war das eine Beleidigung.
Sorry.
Über Dieter Bohlen liegt ein KI-Filter.
Das stimmt.
Der spielt in die drei Maus.
Können wir Marius bitte hier auch mit so einem Weichzeichner?
Das ist gar nichts, Nick. Geh von der Bühne.
Ich lese hier gerade, oh mein Gott, in der Produktionsabschnitt hier, in dem Produktionsabschnitt auf Wikipedia, Regie führte John Carney.
Ja.
Dieses ist angelehnt, das Drehbuch, an die Rechtsstreitigkeiten um Robbie Williams' Powerballade Angels.
Nein, stimmt. Oh mein Gott, da gab es ja auch so einen riesigen Streit. So, wer
hat Robbie Williams Angels geklaut?
Das ist ja der große Streit. Also das weiß man nicht.
Ist er Danny Wilson?
Ist das eine Interpolation oder ist es Diebstahl?
Das ist sehr krass. Nicht.
Also bei Robbie Williams muss ich sagen, also den verteidige ich bis zum Tod. Auch wenn ich weiß, dass er schwierig
ist. Was ist falsch mit dir?
Hey, Robbie.
Heute nur Fails am Droppen.
Hä? Was
hab ich? Den Mausgetierfilm haten, Robbie Williams verteidigen.
Was? Ich hab Fakten mit mitgebracht.
Das sind keine Fakten.
Ja, das sind.
Das sind gefühlte Fakten.
Das sind gefühlte
Fakten. Okay, aber Marius, du würdest jetzt Power Ballad, der Song meines Lebens, empfehlen oder eher nur für Leute, die so gern Sarah Connor haben?
Das ist einfach nur so nett.
Okay. Das ist startet so auch nett. Diese Woche im Kino. Oh. Das heißt, würdest du sagen, wartet mal lieber auf den
Guck Screen. Lieber was anderes, was wir gleich in den Starts noch haben.
Okay, sehr gut. Ich finde es ja sehr, da möchte ich aber auf jeden Fall einen Film empfehlen, Sing Street von John Carney, den würde ich sehr empfehlen. Der hat generell sehr viele musikalische Filme gemacht. Der hat noch gemacht Can a Song Sing Your Life, den habe ich letztens das erste Mal geguckt, gibt es bei Netflix. Fand ich nicht so dolle, vor allem auch, weil Adam Levine mitspielt und er ist sehr taggy und nervig in dem Film. Und
so wie im echten Leben.
Ja, weiß ich. Ja doch, vielleicht. Und außerdem gibt es da einen James Corden Jumpscare. Und das ist immer gruselig.
Oh mein Gott, der Typ ist ein einziger Jumpscare.
Ja, ja. Heute nur mit den Hot-Takes.
Klagen bitte an...
Klagen bitte gar nicht.
Klagen bitte ans Phantasialand.
Wow. Hey,
was hast du denn so geguckt noch?
Ich habe einen Film geguckt, der da lautet Chained for Life. Den könnt ihr euch bei Mubi anschauen. Und
angekettet fürs Leben?
Chained for Life. Den gibt's bei Mubi. Ich wollte auch einfach nur mal sagen, den gibt's bei Mubi. Weil ich finde, da wirkt man immer so elitär, wenn man das sagt. Den könnt ihr euch nur bei Mubi anschauen. Oder halt bei Prime im Abo.
Das ist dann so schäbig.
Mit Mubi. Der Film ist auf jeden Fall vom Regisseur Aaron Schimberg. Und den kennt man unter anderem, weil er den Film A Different Man gemacht hat. Der ist mit Sebastian Stan, Renate Reinswe und auch Adam Pearson. Und Aaron Schimberg zeichnet sich dadurch aus, dass er in seinen Filmen sehr häufig über Äußerlichkeiten seine Filme generell gestaltet, weil er selber eine beidseitige Gaumenspalte auch hat. Und ähnlich geht es auch thematisch in seinem Film Chained for Life rum. In Chained for Life spielt auch wieder Adam Pearson mit, der ja auch in A Different Man mitgespielt hat. Und bei Adam Pearson muss man sagen, der leidet an einer Neurofibromatose und das ist eine Gruppe von Erbkrankheiten, die dafür sorgen, dass Fehlbildungen, Pigmentflecken und auch Tumore entstehen können. Und in Chained for Life spielt Adam Pearson einen Schauspieler und generell dreht sich Chained for Life ist so ein Film mal wieder übers Filme machen und ich bin da generell so ein kleiner Sucker für. Und das spielt an so einem Set von einem Indie-Film, an dem so ein exzentrischer deutscher Regisseur seinen Film umsetzen möchte. Mhm. Und prinzipiell könnte man sagen, ist der Main-Plot eine Schauspielerin, die Schönheitsidealen komplett entspricht und sie kriegt einen Co-Star an die Seite gestellt, gespielt von Adam Pearson und der leidet eben an Neurofibromatose und es geht um ihren Umgang mit ihm, ob sie ihn so anders behandelt, nur weil er anders ist und insgesamt dreht sich dieser Film um Schönheitsideale von Hollywood und generell der Gesellschaft und es wirkt wie so eine Neuinterpretation von diesem klassischen Film Freaks, der ja so sehr schwierig auch aufgeladen ist und generell ist dieser Film so sehr kryptisch und künstlerisch, also auch so sehr Lynchian mal wieder Und ich fand ihn toll. Also es schlägt so sehr in die ähnliche Kerbe von A Different Man und ich finde es irgendwie so schön, dass Aaron Schimberg da so seine Sparte an Filmen gefunden hat, die er so macht. Und wirklich, wenn euch A Different Man gefallen hat, kann ich mir vorstellen, würde euch auch Chain for Life gefallen.
Hm, voll die gute Empfehlung. Ich mochte A Different Man auch, deswegen bin ich sehr interessiert an dem Film.
Wird das Mubi-Abo nochmal reaktiviert?
Ja, tatsächlich. Also ich bin so ein Plebs. Ich habe das Mubi-Abo und dann benutze ich das nicht so oft leider, weil ich dann auch immer denke, öffnest du jetzt Mubi und dann kriege ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich kulturell wertvolle Filme gucken könnte, wie Chain for Life. Und dann sitze ich da im Phantasialand bei brühender Hitze und Bier wird mir ins Gesicht gesprüht. Ja.
Machst du nicht.
Irgendwo bin ich falsch abgewogen, ich weiß nicht wo.
Irgendwo wird es sein.
Das Leben ist eine Ambivalenz.
Haben wir denn noch was im Gepäck?
Ich habe sonst nur House of the Dragon im Gepäck tatsächlich. Ich bin da gerade sehr involviert auch in die Folgenbesprechung. Wir haben ja auch diese Woche unsere erste Folgenbesprechung veröffentlicht. Und
3 Stunden geht die.
3 Stunden. Es waren aber 3 schöne Stunden. Die hat unfassbar Spaß gemacht. Jonas und ich haben im Vorfeld auch drüber geredet. So, das ist ja doch immer viel Arbeit. Und auf dem Weg dahin ist man dann auch immer so, oh Gott, was habe ich mir da jetzt aufgeheizt für die nächsten paar Wochen? Und dann, wenn man hier im Set sitzt, dann hat man wieder richtig Bock und geht total auf in diesem Abgenörde. Und das war diese Woche auch so. Deswegen, ich habe tatsächlich auch gefühlt nichts anderes gemacht die letzten paar Tage, außer mich in die Lore gefuchst. Aber ich fand, die erste Folge war gut und vielversprechend und ich hoffe, dass diese Mankos, die wir in Staffel 2 gesehen haben, in der 3. Staffel ausgemerzt werden und dass diese Altlasten aus Staffel 2, dass wir die schnell hinter uns lassen.
Hoffentlich.
Und dass dann das Pacing angezogen wird und die Figuren endlich mal was machen und visuell und Produktionsdesign technisch und die ganzen kreativen Entscheidungen, die mit dem Visuellen zu tun haben, sind wie immer 10 von 10. Deswegen, wenn ihr nicht im House of the Dragon Fieber seid, was macht ihr dann?
Ich bin jetzt endlich da drin. Ich kann sagen, ja.
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 Eine Folge geguckt, ja.
Zwei.
Zwei Hardcore-Fan. Ja.
Hey.
Weitermachen.
Hast du noch was gesehen?
Nee. Das war's.
Okay, dann würde ich noch an der Stelle noch eine Empfehlung raushauen, die etwas kostet. Es tut mir sehr leid, aber ich finde, das ist eine Erwähnung wert, denn wir befinden uns ja gerade noch im Pride Month und ich habe eine wunderbare Doku gesehen, die so als so die Doku über Queerness im Film gilt. Das ist nämlich The Celluloid Closet. Das ist so eine Dokumentation, in der sehr viele Menschen aus Hollywood zu Wort kommen und über die Geschichte von Queerness im Film reden, wie es mit der Darstellung zu tun hat. Und das ist so sehr standardmäßig, der Film ist auch von 1995, aber es gilt irgendwie immer noch so als das Werk, weil es auch eben auf einem gleichnamigen Buch basiert, das halt so all diese Sachen mal zusammengefasst hat und so auch wirklich immer noch als das Werk gilt. Ist zwar jetzt mittlerweile über 30 Jahre alt, diese Doku, aber es sind immer noch Sachen drin, die sind brandaktuell. Also ich finde, das kann man sich mal anschauen. Geht wirklich auch schnell runtergeschaut und für 4,99 auf Prime. Und bei YouTube könnt ihr noch 1 Euro sparen, denn da gibt es das nur für 3,99.
Okay.
Ja, cool. Generell sind ja momentan voll viele so Dokus rausgekommen. Also ich habe ja auch über die Invertico-Doku geredet letzte Woche im Podcast. Über OG Kimo, die ich auch sehr empfehlen kann. Die gibt es auch immer noch in der ZDF-Mediathek.
Das war's mit unserem Flashback. Kommen wir mal dazu.
Flashback.
Mit unserem Flashback war es das jetzt.
Flashback.
Und wir kommen zum Flashback.
Der da heißt Avatar.
Richtig, nein, zu den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Die 2. Staffel der Avatar-Live-Action-Serie startet diese Woche auf Netflix. Und ich konnte schon fast alles von der neuen Staffel sehen.
Krass.
Und wir haben die Screener bekommen, was ich sehr cool fand, weil ich bin ja auch großer Fan der Originalserie, der Nickelodeon-Cartoon-Serie, die ja ganz, ganz viele auch aus unserer Community in ihrer Kindheit begleitet hat, inklusive mir. Und ich war sehr hyped, als die Live-Action-Serie das erste Mal gestartet ist vor ein paar Jahren. Und ich habe ja auch eine Kritik dazu gemacht auf dem Kanal. Ich finde immer bei Live-Action-Produktionen muss man immer so ein paar Abstriche machen, weil klar, die Macher der Serie, Brian Konietzko und Michael Dante Diamantino, sind ja auch irgendwann ausgestiegen. Die waren erst in die Produktion der Live-Action-Serie involviert. Und dann wurde der Vorwurf sehr schnell laut, auch in der Community, dass das ein Cash-Grab ist und dass das nicht mehr der Vision der Macher entspricht. Und ich finde trotzdem, das habe ich auch damals in meiner Kritik gesagt, dass die Avatar-Action-Serie nicht so schlimm ist, wie sie sein könnte, weil ähnlich wie bei One Piece Netflix hier schon Händchen beweist, so eine Comic-Serie, Cartoon-Serie, sorry, die ja einer ganz anderen Dramaturgie folgt, auf so ein Long-Format-Series auszudehnen. Das heißt, also es gibt einfach viel längere Folgen, ähnlich wie bei House of the Dragon oder Game of Thrones gibt es Folgen, die an eine Stunde lang gehen und die Originalfolgen in der Serie sind ja nur 20 Minuten lang. Und ich finde, das ist schon ein Unterfangen, was ich auch schätze, wenn man das dann gut hinkriegt und was die Serie viel versucht ist, sehr viel Lore zu addieren und auch Charakterbögen fundierter zu machen und die dann auszudehnen und emotionaler werden zu lassen. Das funktioniert manchmal gut, manchmal eher nicht so gut. Und was Fans auch viel aufstößt, ist, dass dann einzelne Storylines sehr viel zusammengeworfen werden und dann finden die nicht genauso statt wie in der Originalserie. Und ich versuche das dann aber auch immer ein bisschen so zu abstrahieren, weil wir hier uns einfach in einem anderen Rahmen bewegen. Und wenn man eins zu eins die Cartoon-Serie haben will, dann kann man ja auch einfach die Cartoon-Serie gucken. Ich finde generell Live-Action-Adaptionen einfach nicht so geil. Also das sage ich auch immer wieder, gerade bei Disney oder anderen Animes oder irgendwie Zeichentrick-Produktionen, weil da immer ein Stück Magie verloren geht für mich. Und man muss dazu sagen, kennt ihr euch irgendwie mit der Welt von Avatar aus?
Okay.
So semi. Leider nein.
Du hast es auch nie gesehen.
Nein, das ist leider, ich war ein Kiekerkind.
Ach, okay. Deine Eltern hatten
Schloss Einstein.
Stand.
Ja.
Gut. Ja, ich wurde vor alles davor gesetzt. Also ich habe gefühlt sehr früh Nickelodeon Zugang bekommen und die ganzen Cartoons und alles, was da lief. Damit bin ich aufgewachsen, genauso wie mit Avatar. Deswegen verstehe ich das auch, dass da viele mit so einem Nostalgiefaktor rangehen, inklusive mir. Und man hat dann einfach hohe Ansprüche. Und die erste Staffel war okay bis gut, aber hat auch nicht ganz dieses Gefühl getroffen. Und die zweite Staffel schlägt meiner Meinung nach in dieselbe Kerbe. Ja. Ist jetzt kein großer Schocker.
Auch nicht so, es wird nicht so viel Wind drum gemacht gerade, oder? Ich habe so ist jetzt nicht der Anhaltspunkt schlechthin, aber in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich halt geguckt, ne, wer spielt mit, wer macht das ganze Ding. Und nicht mal auf dem englischen Wikipedia war die zweite Staffel irgendwie im Detail aufgeführt schon, obwohl es halt diese Woche startet.
Ah,
und es ist immer so, finde ich, okay, wenn sich da nicht mal irgend so ein Wikipedia-Jünger die Mühe gemacht hat, einen Beitrag dazu zu schreiben, so, okay, weil zur ersten Staffel ist da alles noch im Detail zu finden.
Es
war relativ schwer zu finden.
Das ist auch wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, wie wenig die Serie dann bei Fans stattfindet. Also ich kenne viele, die dann einfach schon ausgestiegen sind beim ersten Blick in ein, zwei Folgen von Staffel 1, weil sie so waren, okay, nee, das fühlt sich nicht wie mein Avatar an und das checke ich wirklich komplett. Mhm. Ich will trotzdem einfach auch die Macher der Serie teilweise loben, weil ich merke schon, dass sich Mühe gegeben wird, hier unter anderem Fanaspekte mit reinzunehmen und kleine Easter Eggs zu platzieren, aber gleichzeitig wirklich zu versuchen, okay, was können wir diesem Universum noch dazugeben, weil wir einfach mehr Screentime haben und weil wir mehr in so einer menschenbesetzten Serie vielleicht auf Figurendynamiken eingehen können, anstatt jetzt auf Bändigungsstile, also nur für euch zum Verstehen, es ist ja eine Welt, die aus unterschiedlichen Nationen besteht, wo manche Menschen davon bändigen können, also die Elemente bändigen, das heißt, es gibt Erdbändiger, Feuerbändiger, Wasserbändiger, Luftbändiger. Und
ich musste nur kurz lachen, weil Lenny stand im Phantasialand vor dem Periodensystem und hat über Chemie geschimpft.
Ja.
Genau, und die Aluminiumbändiger, die gibt es natürlich auch. Und das ist am Ende des Tages ist die Originalserie eine Heldengeschichte. Also es geht um Aang und den Avatar, der alle vier Elemente bändigen kann und der immer in unterschiedlichen Lebenszyklen wiedergeboren wird in einer neuen Person. Und dann gibt es immer so ein ansässiges Element. Wurde als Luftbändiger geboren. Und eigentlich ist es aber auch eine, in Anführungszeichen, Kinderserie, die aber mit sehr erwachsenen Themen jongliert, weil es geht einfach um Krieg und um Ausbeutung und um Propaganda. Und gerade die zweite Staffel der Originalserie, wo jetzt auch die neue Netflix-Staffel drauf basiert, also Buch 2 Erde, weil Aang da das Element Erde bändigen lernt. Sorry, das ist jetzt so viel Exposition für euch.
Ja,
okay, kommt ihr noch mit? Sehr gut. Ja, ja. Wo war ich jetzt? Genau, diese Staffel lebt sehr davon, finde ich, dass sie auch auf diese erwachsenen und ernsten Themen eingeht, unter anderem Propaganda, weil da gibt es eine Stadt im Erdkönigreich, das heißt Ba Sing Se. Und in dieser Stadt spielt, da geht es viel um Vertuschung und so eine Geheimorganisation und um so Speichellecker, die versuchen, den Krieg vor den Toren von Ba Sing Se fernzuhalten. Und unsere Helden werden da mitten reingeworfen und das ist so ein Fan-Favorite-Storystrang. Und deswegen war ich auch sehr hyped, wie der umgesetzt wird in der zweiten Staffel. Und ich wurde ein bisschen enttäuscht, einfach weil sich irgendwie wieder so falsche Punkte rausgesucht wurden, die man unbedingt abbilden wollte in der Netflix-Serie. Und ich habe voll oft das Gefühl, dass da die falsche Entscheidung getroffen wurde. Ich als Person, die natürlich nur rezensiert und nicht selber Entscheidungen trifft. Aber ich spüre voll oft, dass das, was Fans eigentlich sehen wollen, dann nicht stattfindet, sondern eher nur so diese großen Spektakelschauplätze und genau diese kleinen Momente, die in der Serie so richtig low-key rüberkommen, weil die dann immer nicht groß aufgebaut wurden, sondern einfach so stille kleine Momente, die aber ganz viel addieren zu Figuren und der Emotionalität und auch so von dem Ton der Serie. Das schafft die Netflix-Serie nicht so gut. Vielleicht liegt es daran, dass einfach dieses Bändigen und die Emotionen auf den Gesichtern einfach so gut zu gezeichneten Figuren passen und einer gezeichneten Welt, weil die Welt einfach von Avatar so fantastisch ist und es ist einfach so schwer, das mit so CGI und echten Besetzungen zu transportieren. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil alles, was nicht die Originalserie ist, nie genügen kann. Einfach weil man so viel Nostalgie und so viel Liebe für dieses Original übrig hat. Oder vielleicht liegt es am teilweise bodenlosen Schauspiel. Also das muss ich teilweise wirklich schon, es tut mir sehr leid für diesen sehr, sehr jungen Cast, aber sagen, gerade Gordon Cormier, der Aang spielt, der macht es nicht gut. Es tut mir so leid, weil das hat mich so oft rausgerissen. Und das ist auch immer ein Risiko, was man eingehen muss, wenn man einen jungen Cast hat. Man weiß das auch nie, ob die Person wirklich sich als der nächste Danny Radcliffe entpuppen oder nicht.
Ach gut, Danny Radcliffe ist auch nicht gerade in den ersten Filmen nicht so die Granate.
Genau, aber der hat sich ja dann später zu einem sehr guten Schauspieler entpuppt oder gemausert. Und vielleicht kommt das auch noch, aber to be honest, hat der Cast jetzt auch nur noch eine Staffel Zeit, weil die dritte ist jetzt schon abgefilmt. Das Ding ist auch, dass Gordon Cormier, also Aang ist ja in der Originalserie, ich glaube, 12 oder so. Und der bleibt das auch, weil das spielt in so einem sehr, sehr kurzen Zeitabschnitt. Also man ist immer verwundert, wie kurz dieser Zeitabschnitt ist, weil in der Originalserie sind es einfach nur so ein paar Monate, wo sie das all das erleben.
Das ist ein Wochenende.
Und ja, nee, in der Netflix-Serie gibt es jetzt einen Zeitsprung in der zweiten Staffel, der auch nicht canon ist, weil der Schauspieler Gordon Cormier so schnell in die Höhe geschossen ist und auch so eine extrem tiefe Stimme hat. Nein. Also man merkt das wirklich in diesen ersten paar Folgen, der spricht so mit Katara und ist so, Katara. Und das passt halt null zu Aang. Und ich verstehe das auch, da kann man jetzt auch nichts für. Man macht dann diesen Zeitsprung und das ist dann eine gute Lösung auf der Ebene von einer Serienkritik. Aber als Fan bin ich halt so, boah, okay, das ist nicht mein Argen. Checkt ihr?
Ich checke.
Ja. Eine Witzbändiger.
Okay. Ja.
Das heißt, das habe ich sehr viel monologisiert.
Nein, das ist ja auch voll wichtig. Also es ist, also du bist eher so, wenn du jetzt so sagen würdest, kann man machen, muss man nicht.
Ja, also für all die, die die erste Staffel gut fanden und die was mit dieser Live-Action-Adaption anfangen konnten, ich finde, die zweite Staffel schließt daran an und die hat wieder gute Ideen und die kann sich auch wirklich, das kann sich sehen lassen, auch das CGI. Das ist jetzt wirklich nicht richtig scheiße und visuelle CGI-Kotze, sondern man merkt, dass da Leute sich hintergesetzt haben und sich Mühe gegeben haben. Und ich habe so das Gefühl, dieses Live-Action diese Live-Action-Produktion versucht so viel so, und die gibt alles, aber es ist immer noch nicht genug.
Mann. Aber noch eine wichtige Frage, diese Stadt, von der du eben gesprochen hast, ist das diese Rutschenstadt?
Die Rutschenstadt? Nee, das ist Omashu.
Okay, gut, weil das ist die einzige Avatar-Folge, die ich geguckt habe.
Ja, die ist auch einmal cool. In meinem Leben.
Ja, kann rutschen. Ja, da kann man rutschen.
Ja, schön. Da kann man mit so, das, ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber das sind so Holzdinger und dann kann man so durch die Stadt fahren damit. Ja. Das sind so wie
Das gibt's in den Es gibt so wirklich, da fahren die irgendwie durch irgendeinen. Boah, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich habe das irgendwo mal gesehen. Da gibt es so ein In Wuppertal. Ja, nicht Wuppertal. Bei der Hop-WM. Nee. Ich meine, es wäre irgendwo in Südamerika. Okay. Also, dass sich irgend so ein Dorf da so ein Schlittensystem aufgebaut hat, um so schnell von. Sehr hügelig ist anscheinend. Das ist cool. Ja, man muss wieder hochlaufen. Aber TÜV sagt nein in Deutschland.
Ja, nee, checke. aber man muss ja auch sagen, bei Avatar ist ja auch nicht das Event, worauf sich Fans dieses Jahr so sehr freuen.
Das stimmt.
Das ist eher ein Film, der auch schon semi draußen ist.
Ja, das war doch auch das ganze Debakel Anfang des Jahres. Wir haben es alle mitbekommen wahrscheinlich, die Fans sind, dass dieser neue Animationsfilm von den Machern, der auch sehr, sehr lange jetzt in Produktion war, einfach geleakt wurde von irgendeinem Hacker. Wir wissen nicht, wer es ist und viele haben diesen Film jetzt schon gesehen. Ich tatsächlich noch nicht. Deswegen, ich spare mir den auf, bis der im Oktober hoffentlich noch erscheint. Das Ding war da, aber auch das Paramount, also es wird irgendwie von Paramount produziert und das wurde dann irgendwann, das sollte eigentlich in den Kinos starten, dieser Film, und dann wurde das auf Paramount Plus gelegt und dann waren Fans auch ziemlich sauer, weil sie so waren, oh mein Gott, wir warten seit Jahren auf neuen Stoff aus dieser Welt, von den Machern höchstpersönlich in diesem Animationsstil. Und das spielt ein paar Jahre nach den Ereignissen von der Cartoon-Serie. Das heißt, die Figuren sind auch älter und das ist erwachsener und düsterer. Und oh, ich bin so down. Ich war so ready. Und das wurde jetzt alles so ein bisschen vermiest, könnte man meinen. Ich kann aber auch sehr viel verstehen und nachvollziehen, dass Fans auch sagen, hey, ganz ehrlich, dann gucke ich mir den halt irgendwie illegal an, ohne das jetzt per se zu befürworten, aber einfach nur wegen diesem ganzen fehlenden Respekt, der vielleicht für das Franchise von ganz oben kommt und von den Bossen, von den Studiobossen.
Ja,
so viel Bossen. Dazu.
Ich checke.
Das ist mein Take. Ich meine, für all die Fans, die jetzt in die Netflix-Serie reinschauen, mich würde richtig interessieren, wie ihr die neue Staffel findet. Falls ihr sie schaut, schreibt es doch mal in die Kommis.
Sehr gut.
Es startet auch was Kontroverses diese Woche in den Kinos. Mhm. Und das ist jetzt so, ne, schon fast schon so Start zur Woche. Aber Lenny, wir wollen ein bisschen, vielleicht ein bisschen ausführlicher reden, denn du hast einen Film diese Woche gesehen.
Mhm.
Ach, der mal wieder so das Beste aus dem Internet rausholt, was es gibt, nämlich Kommentare.
Oh, ach so, darauf wolltest du
hinaus. Ja,
was du denn? Supergirl. Ich habe gedacht, dass die Existenz des Films schon kontrovers wäre. Da war ich
ist so. Ist es so? Nee.
Nee, aber es gibt...
Nee, aber es ist eine weibliche Hauptrolle und das ist ganz schlimm.
Das stimmt. Ja, ich habe diese Woche zweimal Millie Alcock gesehen. Zum einen in House of the Dragon Staffel 1 und zum anderen in dem Film Supergirl. Da spielt sie nämlich die titelgebende Heldin Supergirl. Und... ja, das Internet ist kacke und macht sich über das Äußere von Millie Alcock lustig, wo ich so bin, what the fuck, guys?
Ja, ich check das wirklich gar nicht. Also wie immer, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Und ich finde, das ist eher so sehr bedenklich, dass wir mittlerweile da angekommen sind, dass wir irgendwie Besetzungen nicht hot genug finden. Und ich bin wirklich so, was ist mit uns allen in den letzten paar Jahren passiert?
Ja.
Ja.
Ich finde, ja, also es ist halt wirklich, Film mit einer Frau in der Hauptrolle, es sorgt leider immer für Schwierigkeiten. Es ist schlimm. Aber
wie ist denn jetzt der Film? Lass uns doch mal darüber reden.
Genau.
Ist der super?
Ich finde, okay, also erstmal muss man da, glaube ich, so sagen, wir alle haben Superman gesehen und Superman hat ja letztes Jahr auch für riesig Aufsehen gesorgt.
Kontrovers.
War auch kontrovers, weil in Deutschland wurde nicht so gut rezipiert. Ich habe ein Gefühl, das ist so ähnlich wie mit Disclosure Day. Das sind so beide so sehr amerikanische Filme.
Mhm.
Und ich glaube, dann wird der auch so da drüben einfach ein bisschen besser rezipiert. Ich muss aber sagen, so je mehr ich über Superman nachdenke, auch im Nachhinein noch so, finde ich den im Nachhinein auch eigentlich echt richtig unterhaltsam. Also ich hatte so sehr viel Spaß mit, das ist wirklich so ein Comic-Buch-Verfilmung in reinster Form und ich finde auch wirklich David Collinsworth als Superman ist perfekte Besetzung, auch Rachel Brosnahan und generell dieser gesamte Cast, also macht einfach so sehr viel Spaß und in Superman wurde ja auch bereits Supergirl etabliert für eine kurze Szene und sie bekommt jetzt einen eigenen Film, denn der Film erzählt Supergirls Geschichte und im Gegensatz zu Superman ist Supergirl wirklich so sehr verbittert, sie ist so ganz
zynisch.
Richtig, sie ist sehr zynisch, sie ist auch, hat ein kleines Alkoholproblem am Anfang, muss man sagen. Und ich glaube, sie hat halt im Vergleich zu Superman auch einfach wirklich eine sehr, sehr tragische Backstory, die in diesem Film ergründet wird. Und dieser Film basiert auch auf dem Comic Supergirl, The Woman of Tomorrow. Und den habe ich tatsächlich jetzt auch mal angefangen. Ich bin noch nicht fertig. Aber man muss sagen, hier wird wirklich sehr viel in diesem Comic auch über die Geschichte von Supergirl erzählt und ihre Hintergrundgeschichte, ihr Traumata. Im Vergleich zu Superman muss man einfach sagen, Supergirl ist wirklich so eine sehr, sehr tragische traumatisierte Figur. Sie hat nicht so eine ideale Kindheit gehabt. Sie ist wirklich viel Shit passiert und das wird auch in dem Comic, also in der Comic-Vorlage The Woman of Tomorrow erklärt. Habe ich jetzt angefangen zu lesen, bin wirklich noch nicht mal ansatzweise durch. Und man muss sagen, in diesem Comic wird wirklich so sehr viel Hintergrundwissen so erzählt. In dem Film wird das nicht so ganz alles in seiner Tiefe erklärt, aber man muss sagen, okay, in dem Film geht es prinzipiell darum, dass sie sich an einem Bösewicht namens Krem rächen möchte. Denn Krem hat Krypto vergiftet. Und Krypto ist ja der Hund von Supergirl. Und außerdem hat Krypto die Familie von einem Mädchen namens Ruthie auf dem Gewissen. Und Ruthie möchte sich auch an diesem Krem rächen. Und deswegen tun sich Supergirl und Ruthie zusammen. Und da entsteht so eine sehr süße Sisterhood, würde ich sagen. Und darum geht es in diesem Film prinzipiell. Mhm. So eine Rachegeschichte. Ist nichts wirklich Großes. Und ja,
es ist... Hat der Film denn für dich gut funktioniert?
Ich muss sagen, ja. Also ich war wirklich gut unterhalten. Ich finde Millie Alcock als Supergirl fantastisch. Und auch wirklich visuell ist der richtig, richtig toll. Ich finde es richtig gut, dass so in diesem James Gunn-Universe sehr viel auf Kostüme gesetzt wird. Also man hat ja wirklich so bei Marvel auch so wirklich so alle Aliens und so sind irgendwie am PC dahin geklatscht worden. Und auch bei den Guardians-Filmen von James Gunn schon hat man ja immer gesehen, er hat wirklich so sehr viel Wert auf Kostüme gelegt. Und das sieht man generell jetzt in diesem gesamten Gunn-DC-Universum auch. Und der Film ist auch von diesem Craig Gillespie, keine Ahnung, weiß ich nicht, der Typ, der I, Tonya gemacht hat. Es tut mir leid, ich bin wirklich sowas...
Stimmt, der hat auch dieses Dumb Money gemacht.
Genau. Und der hat jetzt auch Supergirl gemacht. Und ich finde, der ist wirklich so sehr solide, ist keine krasse Geschichte. Und Alper war auch mit mir im Kino und der hat halt den Comic komplett gelesen und hat gemeint, er war so relativ enttäuscht, weil dieser Comic anscheinend so sehr in die Tiefe geht. Und das verstehe ich auch total. Ich finde, es hat für den Film ganz gut funktioniert. Der Antagonist Krem ist wirklich, kannst du in die Tonne kloppen, ist wirklich auch wieder so ein 0815 Bösewicht, der halt so...
Das ist ja... Ein bisschen sad, weil eigentlich war immer so die Sache, ne, DC kann Antagonisten. Wenn das jetzt hier nicht mehr der Fall ist, ist ein bisschen schade, glaube ich.
Ja, also anscheinend hat er auch so gesagt, im Comic hat er wirklich so eine krasse, auch wichtige Rolle und er hat wirklich sehr viel Backstory. Hat er im Film halt jetzt wirklich so gar nicht, obwohl der hier auch von Matthias Schönartz gespielt wird.
Zum Glück ich war Matthias Schweighöfer.
aber ich kann sagen, ich bin wirklich gut unterhalten. Es ist so eine 6 von 10, Leute.
So ein Sommerfilm vielleicht so.
Ich finde auch wirklich, ich habe ein Gefühl, der wird auf jeden Fall unterm Radar fliegen, glaube ich.
Fliegen.
aber ich finde wirklich so für Millie Alcock sollte man es auf jeden Fall machen. Und David Cronenberg kommt auch ein paar Mal vor und ich finde so wirklich in Kombination sind die beiden auch so sehr toll. Und ich muss sagen, mir macht der Film einfach, glaube ich, auch ein bisschen Bock auf dieses James-Gunn-Universum. Und ich finde es so, ich finde es einfach so sehr, 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 sehr nett und toll irgendwie alles bisher. Mhm. Also ich finde, kann wirklich echt nicht so dicke Schlechtes dazu sagen. Ist aber auch jetzt wirklich kein Meisterwerk, aber wirklich so ein netter Sommerfilm.
Okay.
Also,
ich habe früher immer die Supergirl-Serie geguckt, über Carol Zor-El. Zor-El. Und ich bin ja nicht so krass in den DC-Comics drin, aber ich weiß, die Serie ist auch nicht gut rezipiert worden, meine ich.
So eine CW-Serie.
Genau, so eine CW-Serie, die waren ja so ein bisschen trashy, aber es war so eine Zeit, wo ich einfach gerne Serien geguckt habe und dann einfach war, oh cool, jede Woche irgendwie so Superhelden-Stuff. Deswegen, vielleicht gehe ich auch in den Film.
Ja. Ey, also ich finde, kann man wirklich machen, der ist auch sehr kurzweilig. Und ganz wichtig, noch zu vergessen, hier, Lobo spielt mit, also Jason
Momoa. Sascha Lobo.
Sascha Lobo und Matthias Schweighöfer. Was für eine Kombi ist hier. Deutsche Supergirl.
So
Wer wäre das deutsche Supergirl?
Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung.
Dagi B.
Oh, der macht ihren Ibiza-Song. Oh,
nee, toll. Aber genau, Lobo.
Sascha Lobo. Das ist ja ultra stark. Oh.
Sorry, ich kenne die Figur halt wirklich nicht.
Nee, ja, Lobo ist so ein Kopfgeldjäger und der ist sehr krass und böse und wird von Jason Momoa gespielt. Und der wirkt in den Film auch einfach hineingeworfen, als ob man ihn halt einfach nochmal.
Ist Jason Momoa einfach wie Jason Momoa? Also.
Ja, er ist halt so ein bisschen noch griescremiger und ich finde, es ist halt natürlich so dieser interessante Fakt, oh, er hat ja eigentlich Aquaman gespielt in dem alten DC-Universum und jetzt spielt er halt Lobo und man merkt so, im Originalcomic kommt Lobo auch gar nicht vor und jetzt wirkt er halt wirklich so wie, ah, okay, gut, der passt da irgendwie ganz gut dran. Aber dieser Film funktioniert nur noch 1:1 ohne ihn.
Okay.
Ja.
Was ist eigentlich für ein Bild von dem Aquaman-Cosplay auf Wikipedia? Sieht aus wie bei hier Blaubarschbube.
Oh mein Gott.
Oh, SpongeBob.
Ach toll. Nein. Ja, nehmen wir mit.
Gut.
Ja.
Es kann nicht immer alles ein Meisterwerk sein, aber wir haben in den Start zur Woche auf jeden Fall ein Meisterwerk dabei. Es startet, wie gesagt, Supergirl am Donnerstag, also seit gestern.
Mhm.
Aber seit gestern läuft auch ein Film, über den wir schon sehr viel geredet haben, aber gerne noch mehr reden wollen, denn es ist wirklich ein grandioser Film von Curry Barker. Die Rede ist natürlich von Obsession. Ein Film, über den noch wirklich alle anderen Leute reden. Und die Story ist ja relativ einfach zusammengefasst. Es geht um Baron und der ist in seine Freundin, also platonische Freundin und Kollegin Nikki verliebt. Und er geht in so einen kleinen, ja, so einen Geschenkeladen oder so einen kleinen mysteriösen Laden, holt sich so einen Wunsch. Lenny, du kanntest den Begriff dafür, dieses Knickding hieß.
One Wish Willow.
One Wish Willow, genau. Und er wünscht sich, dass Nikki ihn über alles liebt. Und leider geht der Wunsch in Erfüllung. Und ja, findet heraus, wer wirklich böse in dem Film ist, indem ihr Obsession guckt.
Richtig. Mhm. Ich habe ganz vergessen, dass wir den auch noch als Wochenstart haben, weil ich muss ehrlich so sagen, wir haben schon so viel über Obsession geredet und generell wird ihr so viel über Obsession geredet.
Wir sind obsessed.
Das ist unfassbar, dass er jetzt erst startet.
Genau. Ja, ich dachte auch so, war der nicht letzte Woche, vorletzte Woche
schon? Ja, aber wir haben doch auch mal, ihr habt doch einen dezidierten Podcast auch schon zu Backrooms und Obsession gemacht.
Ja, wir haben
und
vor haben zwei Wochen über, und wir haben beim Fantasy Film Podcast haben wir darüber geredet.
Sehr viele Leute sind es bestimmt auch schon leid, aber ganz ehrlich,
wir sind deswegen fassen wir uns kurz mit unserer Obsession von Obsession. Empfehlung. Ja. Geht ins Kino, falls ihr es noch nicht getan habt und macht euch selber ein Bild.
Richtig. Ja. Und wir haben auch, beziehungsweise Xene hat auf Instagram noch ein tolles Piece dazu gemacht. Checkt das auch gerne aus und abonniert uns auch auf Instagram. Danke.
Und es ist aber noch nicht das Ende, weil diese Woche startet auch die 5. Staffel einer Serie, die ich sehr toll finde, und zwar The Bear. Das ist auch krass, weil diese Serie auch schon jahrelang läuft und ich auch jede Staffel wieder dabei bin und mich frage, wie lang kann dieses Restaurant noch Probleme haben? Das ist ja wirklich jedes Jahr, fast kommt ja eine Staffel raus. Und was aber immer überzeugt, ist die Figurendynamik und auch die Figuren generell, weil die einfach toll geschrieben sind und auch toll verkörpert werden, unter anderem natürlich von Jeremy Allen White, aber auch Ayo Edebiri. Das sind ja die beiden Köche, die versuchen, in diesem gentrifizierten Chicago zu überleben. Und das kleine, aber feine Sandwich-Lokal ist ja zu einem Sterne-Restaurant geworden. Und Jeremy Allen White spielt ja diesen hotten Koch, der immer sehr gute T-Shirts trägt, die dann immer viral gehen, weil die Marke, also die T-Shirts sind so weiße T-Shirts, die haben, sind sehr gutes Material. Das ist das Wichtigste, was ich jetzt über diese Serie sagen kann. Und,
ich weiß nicht, ob das für die Serie spricht.
Nein, die Serie nimmt qualitativ eher ab. Also Staffel 3 hatte so einen großen Durchhänger, Staffel 4 mochte ich wieder. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was die sich überlegt haben. Ich glaube, dass die Serie aber definitiv jetzt mal zu Ende gehen sollte, weil ich finde auch diese Grundidee war sehr gut und hat gut funktioniert für die Staffel 1. Und dann merkt man, wie so häufig, dass sich was Neues überlegt wurde, aber es nicht so ein großes Konzept ist von einer Serie, die von Anfang bis Ende durchgeplant ist, sondern man da vielleicht konstruiert, so das Ganze eben in die Länge zieht.
Vielleicht hilft ja das A24-Google-KI-System dabei, das besser zu gestalten.
Ja, ich gucke mal gerade, ob das die letzte Staffel ist.
Wahrscheinlich nicht.
Doch. Ja, letzte Staffel Wahnsinn. Von The Bear.
Ja gut, an Jeremy Allen White's Stelle hätte ich auch mal vielleicht Lust auf mehr, weil der kennt ja auch Filme.
Das stimmt. Kann er Filme?
Ja,
nein.
Ja, bestimmt. Claw.
Iron Claw war ja gut, aber ich habe ja nicht so viel Gutes gehört über den Springsteen-Film, aber hey.
Den habe ich nicht gesehen.
Ja.
Lenny, ist und dein Mädchen.
Ja, ach, ist wieder ein Musik-Biopic, was soll ich sagen.
es ist ja seine Paraderolle.
Das stimmt. Hast du denn schon auch dieses Special Gary gesehen? Das ist ja auch
leider
auf
Disney Plus
gestartet.
The Bear hat ja wirklich viele Figuren, die einen direkt ins Herz wachsen und wo es ja auch viel um so Arbeiterklasse geht und auch um so Arbeitsmoral. Also eigentlich ist es eine Serie über was es heißt, also Ehrgeiz zu haben und sich auch irgendwie hochzuarbeiten. Und was war auch immer manchmal meine Kritik, dass die Serie dann da auch ein bisschen unkritisch neoliberal ist. Aber trotzdem immer überzeugt mit auch tollen Visuals und einem sehr stressigen Schnitt. Also ich habe wirklich noch nie so einen stressigen Schnitt in der Serie gesehen. Es gibt einzelne Folgen, da ist dein Herz auf 180. Und das wird es bestimmt auch wieder in Staffel 5 geben. Ich konnte sie aber leider noch nicht sehen, deswegen, ich freue mich aber drauf. Ich werde auf jeden Fall einschalten.
Okay, aber tatsächlich ist Gary anscheinend ja auch eine Figur in The Bear, aber in die Gary, diesem Special, das man bei Disney Plus gucken kann, geht es um eine Stadt in Indiana.
Ah, okay. Aber vielleicht macht Gary auch
eine Cameo. Sehr verwirrend.
Ja. Aber vielleicht geht es ja auch um beide, keine Ahnung.
Ja, das ist Gary in Gary.
Gary?
Ja, Gary in Gary, aber ich glaube, es geht eher um den Bruder von Carmi, oder?
Jerry.
Ja. Hast du wieder.
Und dann married Gary Jerry.
Ja, alles Tom, klar. Tom und Jerry. Und wir schließen die Klammer zu drei Mausketiere.
Hier beenden.
Oh mein Gott,
richtig.
Ja. Oh Leute.
Ja, wir sollten diesen Podcast hier beenden, bevor noch ganz viel über Gary geredet wird. Schaltet doch auch das nächste Mal ein in unserem neuen Podcast hier auf Spotify. Folgt uns da auch und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao, Gary.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblundert.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.
Das war ein Podcast von Funk.